Ja, dann erstmal nochmal soweit vielen Dank für Ihre Geduld und freue mich, dass es geklappt hat, heute Abend hier zu sein. Möchte mich an der Stelle erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Wegert, ich bin Arzt und Biochemiker und bin seit 6 Jahren bei den Ärzten gegen Tierversuche aktiv und bin heute hier auf Einladung des antirassistischen Referats, um was über Tierversuche zu sagen, über das, was Sie versprechen, was dann dabei letztlich hinten rauskommt, wenn man so möchte. Und habt heute noch was Aktuelles oder was relativ Aktuelles gefunden, was ich Ihnen dann da auch, wo ich Ihnen auch noch drüber erzählen möchte. Okay. Ja. Wenn man auf die geistigen Väter sozusagen zurückkommt, warum überhaupt Tierversuche überhaupt so überhaupt sich überhaupt etablieren konnten, stolpert man unausweichlich über das Werk von Francis Bacon, von einem englischen Philosoph, Staatsrechtler und Juristen aus im Jahr 1620, der postuliert hat, dass man praktisch auf die Natur Zwang ausüben muss, damit sie ihre Geheimnisse preisgäbe. Und er hat damals gesagt, das wäre wertvoller letztlich wie wie sich die Verhältnisse in echt anzugucken. Das ist etwas, was uns aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr, mehr oder weniger merkwürdig vorkommt, aber das war damals etwas, was zumindest neu war, ohne jetzt das an dieser Stelle schon zu werten. Der Geist oder dieser Gedanke hat sich im Prinzip fortgesetzt, bis ins heutige Tierschutzgesetz, dass auch Tierversuche von der formaljuristischen Seite erregelt. Und demnach genehmigt dieses Gesetz Eingriffe und Behandlungen an Tieren am Erbgut unter bewusster Inkaufnahme von Schmerzen, Leiden und Schäden. Das ist im Moment erstmal der Stand des regelnden Umfelds, wie es ist. Die Einsatzgebiete, also wo Tierversuche einem begegnen, ist einmal Grundlagenforschung, es sind toxikologische, also Giftigkeitsprüfungen und es sind auch Wirkstoffeffekte und Wechsel, also pharmakodynamische und kinetische Modelle. Moment, ich halte hier etwas fest. Ein weiterer geistiger Vater der ganzen Geschichte, ein Physiologe aus dem 19. Jahrhundert, ist im Prinzip genauso davon ausgegangen, dass das Gucken reicht und man sich selber darüber keine Gedanken muss, wie man zur Erkenntnis kommt. Kommt uns heute auch komisch vor, aber die Wirkung dieser Herrschaften sehen wir dann hier an zwei praktischen Beispielen, was dabei passieren kann oder was dabei für Schäden und für ja, Leiden für Tiere mit verbunden sein können, was heute nach wie vor nicht selten ist, Affen mit implantierten Elektroden im Kopf oder Tiere, die einfach wie Dinge ausgenommen und weggeworfen werden. Es wird dann behauptet von der Seite von denjenigen, die das befürworten, es gäbe einen Erkenntnisgewinn, und man könnte damit Menschen vor unerwünschten Wirkungen bewahren. Auf diese beiden behaupteten Zielsetzungen komme ich heute im Detail darauf zu sprechen. Wer die normale Presse liest, die sich an jeden richtet, bekommt schnell Zweifel daran. Ich habe hier drei typische oder drei repräsentative Beispiele der letzten Jahre aufgeführt. Lipobay liegt schon ungefähr 10 Jahre zurück. Vioxx ungefähr 5 bis 6 Jahre und weniger als 5 Jahre die Geschichte von Tegenero 1412, einem Medikament, das Immunsystem regulieren sollte und wo im Prinzip schon vorher abzusehen war, dass das hochproblematisch ist, was aber nicht verhindert hat, dass es trotzdem so weit zu den Schäden gekommen ist. Aber dazu jetzt mehr noch im Detail. Dabei, selbst in der Szene oder selbst in Kreisen, die Tierversuche nicht gänzlich ablehnen, mehren sich die Zweifel. Im letzten Jahr hat der Herr Hartung, ein Toxikologe, der sowohl in Konstanz wie in Harvard arbeitet, einen hochinteressanten Artikel in Nature geschrieben, wo er diesen bemerkenswerten Satz zur Feststellung bringt, dass wir keine 70-Kilo-Ratten sind. Das denkt man sich eigentlich, wäre selbstverständlich, aber leider wird das im Bereich der Giftigkeitsprüfungen immer noch gerne so getan, als ob man das nahtlos oder mit einfachen Korrekturformeln übertragen kann, was nach dem, was allein schon von diesen drei Beispielen, die Liste ist natürlich, wie Sie sich denken können, bei weitem nicht vollständig, was man sich leicht vorstellen kann, dass dem nicht so ist. Allerdings, allein schon dafür, für sein Plädoyer für eine neue Art der Bewertung toxikologischer, also Giftigkeitsprüfungsdaten, ist der Hartung in den Fachkreisen schon relativ hart angefeindet worden. Was ein guter Hinweis darauf ist, dass das, was er da gesagt hat, nicht allen Leuten, vor allem denen, die das Etablierte vertreten, schmeckt. Lipobay, Wirkstoff Nalcerivastatin, ist, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, ein Mittel zur Senkung der Blutfette, also ein sogenannter Cholesterinsenker, weil in bestimmten Ländern mit extrem fetthaltigen Ernährungsgewohnheiten auch entsprechend hohe Cholesterinspiegel auftreten, wurde vor dort eine größere Stärke als die hier in Europa übliche geplant, auf den Markt gebracht. Es war im Prinzip schon aus der klinischen Beobachtung, nicht aus irgendwelchen Tierexperimenten, bekannt, dass bestimmte Sachen, die bei schweren Fällen mit eingesetzt werden, bestimmte Medikamente, problematische Nebenwirkungen machen. Es ist trotzdem in den Markt gekommen. Es kam zu einer extremen Zunahme an tödlichen Nebenwirkungen. Und aus den Tierexperimenten konnte man das so in dem Fall nicht voraussehen. Es gab keine entsprechenden eindeutigen Hinweise. Die gab es dafür aus der klinischen Praxis. Es hat diejenigen, die daran sich goldene Nasen verdienen, nicht abgehalten, trotzdem das Ganze zu probieren. Mit entsprechend schlimmen Folgen für die, die es eigentlich am nötigsten gebraucht hätten. Ein anderes Beispiel, ein etwas neuer, ist ein Entzündungsmittel. Das sogenannte Vioxx, Rofecoxib, dürfte Ihnen zum Teil wahrscheinlich auch bekannt sein. Das die Botenstoffe im Körper von Schmerzen und Entzündungen in der Produktion hemmt. Es gab in klinischen Studien wieder schon Hinweise auf bestimmte Patientengruppen, die dafür nicht geeignet sind. Trotzdem hat der Hersteller versucht, es für Darmtumorpatienten zuzulassen und eben entsprechend mit gesteigert tödlichen Folgen. Das hätte man im Prinzip wissen können, was sich dann auch letztlich dazu erst in der ersten Marktrücknahme niedergeschlagen hat. Es wurde dann wieder zugelassen mit niedrigeren Dosen, um eben das Risiko zu senken. Im Umfeld von mehreren Klagen weltweit, die letzte in Australien, hat dazu zu der offiziellen amtlichen Einschätzung letztlich geführt, dass ein Hersteller ein nicht zulässiges Medikament vertreibt. Und das, obwohl er die Daten letztlich zur Verfügung hat. Und was die Sache in diesem Fall besonders schwierig macht, das Risiko für Thrombosen und Infarkte, also für Gefäßverstopfungen, ist besonders groß und gravierend für diejenigen, für die das eigentlich gedacht war. Menschen mit zum Beispiel Arthrosen, also chronischen Gelenkerkrankungen oder chronischen Schmerzen, denen die üblichen Schmerzmittel wie zum Beispiel Voltaren nicht mehr helfen. Gerade für die, denen hat man das lange gegeben, mit eben entsprechend den Folgen, dass diejenigen vermehrt Thrombosen und Infarkt entwickelt haben. Auch hier gab es aus den Tierexperimenten in diese Richtung keinen Hinweis. Man hätte wahrscheinlich länger beobachten müssen, aber das ist, wenn man sich die typische Lebensdauer von Versuchstieren und der Beobachtungszeiten von Versuchstieren anguckt, auch nachvollziehbar. Das sind meistens Vorgänge, die innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten beobachtet werden, aber nicht eben so lange, dass sie dem Krankheitsprozess, der im menschlichen Körper abläuft, irgendwo vergleichbar sind. Damit ist es irgendwo ja, fast zu erwarten gewesen, dass die Vorgänge nicht beobachtet werden konnten, aber trotz allem hat man das eben entsprechend in den Patienten schon aus den Studien geahnt und es ist trotzdem gemacht worden. Auch da mit wieder gravierenden Folgen, ohne dass ein Tierexperiment davor irgendwo die Patienten bewahrt hätte. Geht man etwas früher in die Entwicklungsstufe zurück und denkt mal an den experimentellen Immunregulator, also einen, der an bestimmte Immunzellen bindet und dann Immunantworten verstärkt oder abschwächen sollte, um eine Normalisierung zu erreichen. Da war es besonders gravierend. Das ist ein Originalbild. Es ist zu Nekrosen gekommen bei den Probanden. Damals, hier waren es noch keine Patienten, hier waren es Probanden. Die Fingerkuppen sind abgefault, Ödeme hat es gegeben, Brennen, Fieber. Bei einigen kam es zum Versagen, mehrere Körperorgane, sogenanntes Multiorganversagen. Die Nekrosen sind nochmal im Bild abgebildet. Diejenigen, die das bekommen haben in dieser kleinen Studie, waren in Lebensgefahr, mussten auf die Intensivstation. Man hat hinterher festgestellt, dass in den Probanden, dass dieses durch massive Freisetzung von Entzündungsstoffen aus Immunzellen, also was im Fachbegriff heißt Cytokine Storm, also Zytokinsturm, ausgelöst wurde. Und da fragt man die Frage natürlich, hat es da vorher keine Hinweise gegeben? Es ist hier auch wieder letztlich mit Nein zu beantworten. Es kam zwar zu Veränderungen, wie zum Beispiel in der vermehrten Produktion von Botenstoffen, die Entzündungen auslösen. Sie sind aber nicht freigesetzt worden. Also die Immunreaktion von Mäusen, von Affen, war eine völlig andere, wie sie eigentlich hätte sein müssen, um als Warnsystem überhaupt zu dienen. Wenn man jetzt, selbst wenn man das irgendwo für ethisch gerechtfertigt hält, es hat rein technisch betrachtet als Modell schon versagt. Dazu kam noch eben dieser methodische Fehler, weil aus kommerziellen Gründen alle 6 Patienten das Medikament gleichzeitig bekommen haben, mit dem Ergebnis, dass nicht bei einem, wenn es bei einem aufgetreten wäre, als Warnung für die anderen dienen können. Dadurch ist es eben bei mehreren, ich meine 3 von den 6, gleichzeitig aufgetreten. Das war natürlich dann für die anderen Betroffenen in dieser kleinen Studie natürlich verheerend und hätte ebenfalls durch eine einfache klinische Methodik oder eine entsprechende Anpassung der klinischen Methodik bei der Prüfung vermieden werden können. Aber es gilt das Prinzip, die Sachen möglichst schnell auf den Markt zu bringen, damit man einen Vorsprung vor dem Konkurrenten hat. Das Prinzip Faster Time to Market ist da nach wie vor gang und gäbe. Gerade wenn es um sehr große Summen oder um sehr große erwartete Umsätze geht. Das ist was ganz Neues. Das ist diese Studie zur Untersuchung der Störung der Tag-Nacht-Rhythmik bei Schichtarbeitern oder in Bezug dazu, weil die wurden ja nicht direkt untersucht. Da hat mich neulich eine Dame, eine Journalistin dazu telefonisch interviewt. Ist auch neulich erschienen, vor 4 Tagen im Neuen Deutschland. Es ging darum, die Frage war, konnte das Modell, dass sich diejenigen vorgestellt haben, Aussagen geben über die Störungen, über Tag-Nacht-Rhythmusstörungen, Befindlichkeitsstörungen bei Schichtarbeitern, also Menschen, die nachts arbeiten müssen. Man hat bei der Studie oder in der Diskussion sind uns ein paar, sowohl der Journalisten wie auch mir, ein paar lustige Sachen aufgefallen. Ein Zurückweisen einer sonst gern getrunkenen Zuckerlösung ist bei Mäusen beobachtet worden. Man kennt solches ähnliches Verhalten von Hamstern. Und hat dann gesagt, oh schön, da haben wir ein Modell. Diejenigen haben sogar viel Aufwand mit Gewebsschnitten gemacht, um dann irgendwie zu zeigen, dass es da verwertbare parallele Aussagen gäbe. Nun ist es so, Hamster sind nachtaktiv, Menschen meist eher weniger. Bei Stress essen wir eher süße Sachen, weil das unser dopaminerges Belohnungssystem im Gehirn anregt und uns zumindest ein Gefühl des Wohlbefindens gibt. Bei beiden Spezies ist das anders. Also da kann man im Prinzip erwarten, dass selbst wenn man die Ergebnisse irgendwo validieren und fundieren kann, für dieses Modell die Aussagekraft für menschliche Schichtarbeiter eher gering ist. Das habe ich heute noch gefunden. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist also aus der Zeit, die ist jetzt im Prinzip eine Zeitung, die jetzt eigentlich nicht von vornherein tierversuchsfrei oder dagegen oder gegen Tierversuche ist, eigentlich im Gegenteil, die bringen immer wieder, selbst gerade aus dem Bereich Hirnforschung, sehr positiv gefärbte Berichte über Experimente, die den Affen sehr, sehr viel Leid und Schmerzen verursachen, teilweise über Jahre, weil die trainiert werden und eben entsprechend dann lange in sogenannten Versuchsreihen benutzt werden. Umso interessanter war es. Es ging um die neuen Medikamente, die sie entwickeln. Ich habe mir hier ein Beispiel rausgegriffen, dass die ganze Problematik, die sich aus den ungenügenden Daten, die eine positive Wirkung suggerieren, für den Menschen herausgegriffen, ein Medikament, das zunächst als Mittel gegen Depressionen entwickelt wurde, wo es noch letztes Jahr hieß, oh, wird toll vertragen, und dieses Jahr dann bei der Behördenprüfung rauskam. Die Daten sind unzureichend, die nötigen Daten zu erheben ist so komplex, dass sich das Ganze nicht mehr lohnt. Dadurch hat die Firma das ganze Projekt abgebrochen und wahrscheinlich einen Haufen Geld in den Sand gesetzt. Aber es kann durchaus noch gravierender kommen. Wenn es bei einem anderen Produkt, das umsatztechnisch nicht so genau lief, ging es darum, dass dann mithilfe von Marketingmaßnahmen das Ganze schön gefärbt werden sollte, obwohl im Prinzip bekannt war, aus den klinischen, nicht aus den irgendwelchen tierexperimentellen Daten, dass es aus einer besseren Verträglichkeit eigentlich keine bessere klinische Wirkung erzielbar ist. Dass das von der Seite des Herstellers so weit getrieben wurde, dass sich A, die Vertreter darüber beschwert haben, man kann schon fast sagen, stasioide Methoden, die sie da anwenden sollten. Und teilweise kontrollieren sollten, wie viele Ärzte davon verschreiben, indem sie ja die Apotheken kontrollieren. Das ist alles, weil im Prinzip die Sachen in der klinischen Anwendung nicht das gebracht haben, was es sollten, was man aber vorher von den Tierversuchen sich sicher war, dass es kommen würde. Auch die entsprechenden Anwender, also die Kollegen von mir, die haben sich ebenfalls darüber beschwert, dass sie da massiv gedrückt wurden. Ausbaden, das wollte ich am Ende der Vollständigkeit halber noch erwähnen, ausbaden mussten es hinterher diejenigen, die für die Firma arbeiten. Die haben wie immer, wenn es irgendwo nicht geht, werden dann die Mitarbeiter vor die Tür gesetzt. Die müssen dann letztlich den Kopf hinhalten für die Fehler des Managements. Dabei ist die Frage, die nach der Relevanz, was überhaupt an Ergebnissen aus Tierversuchen kommt, eigentlich schon lange auch in Kreisen von Entscheidungsträgern der pharmazeutischen Industrie schon länger bekannt, dass das höchst zweifelhaft ist. Auch in der Tierschutzkommission, in der ich sitze, sind mittlerweile die Befürworter der Versuche recht kleinlaut geworden und sagen, naja, wir wollen nur noch sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Der Herr hat es damals richtig gefragt, wie kann ich wissen, dass ich das, was ich da irgendwo in einem Modell abbilde, irgendwie die nötige Ähnlichkeit überhaupt haben kann oder hätte mit dem klinischen Bild, das ich hinterher als Behandler sehe. Letztlich ist es so, aus den ganzen Fehlschlägen kann man durchaus sagen, dass die Unterschiede, sowohl was die normale wie auch die pathologische Physiologie angeht, einfach viel zu groß sind. Die komplexen Krankheiten, selbst wenn ich einen gleichen Rezeptor oder einen gleichen Rezeptorantwort habe, niemals das ganze gesamte Bild im Menschen so gut oder eben jetzt in der Zielspezies so gut abbilden kann wie in irgendeinem Modell. Selbst wenn ich dafür artifizielle Modelle zurechtbastle, ist es überhaupt keine Gewähr dafür, dass die irgendwo ähnlich sind mit dem, was ich eigentlich überprüfen möchte. Und das größte systemische Problem da drin ist, ob ich das übertragen kann, kann ich im Prinzip immer erst sehen, wenn es die menschliche Anwendung bestätigt. Und das ist im Prinzip wie ein Blindflug. Das ist ja ungefähr so, wenn ich von zu Hause hierher mit dem Zug fahren würde und sagen würde, das ist die einzige Methode, wie man hierher kommen kann. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt, aber es wird immer wieder gern behauptet. Also jetzt natürlich ist es nicht das mit dem Zug, sondern dass man unbedingt die Tierversuche bräuchte, um dafür menschliche Anwendung zu sehen. Das heißt, es gibt ein systembedingtes, nicht lösbares Relevanzproblem, weil Modell und Realität einfach so schlecht zueinander passen. Nun ist die Frage, was kann man tun, um das zu ändern? Weil ich kann mich nicht einfach in die Meckerecke stellen und kann sagen, das ist alles Mist und habe dann keine Idee, was man stattdessen besser machen könnte. Es gibt in den Phasen vor der Anwendung bei Probanden und Patienten in der nichtklinischen oder vorklinischen Phase durchaus im Moment schon Möglichkeiten. Es gibt Mikroreaktionsgefäße, also Mikrotiterplatten, die ich beschichten kann mit bestimmten Enzymen, in denen ich bestimmte Reaktionsansätze zu geben kann. Das wird mittlerweile auch normalerweise gemacht, auch im Bereich der pharmazeutischen Industrie, um Wirkstoffe zu screenen, um einen bestimmten Reaktionsweg herauszufinden. Was kann ich weiterhin machen? Zellkulturen, Kokulturen. Kokulturen sind Zellkulturen von mehreren Zelltypen oder Geweben zusammen. Damit kann ich zumindest die Wechselwirkung von bestimmten Zellen untereinander, zum Beispiel über lösliche Stoffe, die sie zur Kommunikation einsetzen, verwenden. Das ist sicherlich noch was auch über halbdurchlässige Membranen, wo ich Unterteilungen machen kann, sodass ich die Kommunikation beeinflussen kann. Das ist vielleicht auch noch ausbaufähig. Künstliche Organe ist etwas, was in den letzten Jahren gekommen ist. Es gibt analoge, also organähnliche Modelle, Gewebskonstrukte für Leber, für Lungen und auch für Drüsengewebes, wo ich bestimmte Wirkungen sehr gut schon dran sehen kann. Gibt es noch Phase 0 Studien. Das ist, obwohl es eigentlich praktisch bedeutet, dass ich eine homöopathisch geringe Menge an einen Probanden gebe, ist es eigentlich eine nichtklinische Methode, weil ich damit nur mit hochsensitiven Methoden, Stoffwechselprodukte von einer bestimmten Substanz feststellen kann, ohne dass sie irgendwelche große Wirkung im Körper an sich entfalten. Deshalb habe ich die hiermit aufgeführt. Was in Zukunft kommen wird, im Prinzip vom Prinzip her so ähnlich wie eine Kokultur, Verbindung von Organen oder künstlichen Organen untereinander im Sinne von Systemen. Zum Beispiel künstliche Kreisläufe mit künstlichen Organen, die dran sind. Das ist zum Teil schon in Entwicklung, von zum Teil auch von Firmen wie ATI, das sind Pioniere der künstlichen Organe. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was in Zukunft sehr, sehr viel bessere Aussagen liefern kann als Ergebnisse aus einer anderen Spezies. Nein, ich will ihn eigentlich nicht ausschalten. Das war die falsche Taste jetzt. Halt, Moment. Hoppala. Nur abbrechen. So, jetzt haben wir es. Genau. Gut, Alternativmethoden von der klinischen Seite her, also von den Sachen, wenn sie in Menschen angewendet werden, sind natürlich einmal eine bessere Auswertung der Daten aus nicht kommerziellen und zum Teil auch kommerziellen Probanden und Patientenstudien. Nicht kommerziell ist deshalb natürlich ganz wichtig, damit nicht ökonomische Interessen die Datenauswertung verzerren. Das ist was man sagen muss, was in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark ins Hintertreffen geraten ist. Gut, zum einen natürlich, weil Auflagen die ganze Sache verteuern für zum Beispiel für Firmen, was jetzt den kommerziellen Teil angeht. Andererseits aber auch aufgrund der Mittelreduktion, ich glaube, da erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, natürlich auch schwerer jetzt für Universitäten durchzuführen, obwohl dort eigentlich vom Know-how und zum Teil auch von den Patienten in den angeschlossenen Krankenhäusern natürlich die Daten an sich zu gewinnen wären. Das ist auch zum Beispiel auch was ich häufig in der Tierschutzkommission erlebe, dass jemand einen Antrag stellt für eine Fragestellung, wo man sich das durchliest und sagt, Moment, wenn du den und den Patienten untersuchst oder die und aus der Behandlung die und die Gewebeprobe entnimmst, kannst du das da viel besser sehen und hast Daten, die du aus der Echtsituation gewinnst. Aber klar, wenn ein Modell etabliert ist, dann lässt sich das natürlich auch zum Teil besser verwerten im Sinne von Publikation. Das ist das, was dem zusätzlich noch im Wege steht. Anwendungsbeobachtung, gut, damit kann ich zwar nur rückwärts beobachten, ich kann nicht die Sachen so weit von vornherein planen. Sind ebenfalls ein sehr gutes Mittel, vor allem wenn die Datenerfassung standardisiert ist, sodass dass die Patienten wie auch ihre Erkrankungen, Begleiterkrankungen und das, was sie an Behandlung bekommen, vergleichbar ist. Das ist eine Sache, wo die Epidemiologie sehr gute Auswertungswerkzeuge zur Verfügung stellt. Vorausgesetzt, es gibt entsprechende Register für Erkrankungen, für die Behandlungen und für die gesammelten anonymisierten Daten. Das natürlich auf jeden Fall sein muss aus Gründen des Datenschutzes. Das ist anders nicht zu machen. Das gilt auch für Daten, die aus dem sozialen arbeitsmedizinischen Bereich erhoben werden. Gerade dort, wo Menschen gesundheitsgefährlichen Substanzen ausgesetzt sind, ergibt sich oftmals ein Hinweis auf einen gesundheitlichen Schaden oder auf eine bestimmte unerwünschte Wirkung. Auch da ist noch mehr, deutlich mehr Potenzial zu haben. Erfahrungsgemäß oder aus dem, was ich in meinem bisherigen Berufsleben sowohl in der wissenschaftlichen Welt, in der Universität, wie auch in der Klinik bisher erlebt habe, ist eine seltsame Zweiteilung. Da, wo viele Daten anfallen, zum Beispiel in großen Krankenhäusern, ist oftmals keiner da, der sie entsprechend auswertet. Während da, wo die Daten gut ausgewertet werden können, wo Know-how, Untersuchungsmethoden und auch Kapazität vom Personal her da ist, fehlen oftmals die Patienten. Und es gibt, so habe ich zumindest den Eindruck, manchmal so eine Blockade, dass die einen mit den anderen nicht sprechen, weil sie fürchten, sie nehmen ihnen irgendwas von der Öffentlichkeitswirkung weg. Das sind mit Sicherheit alles Gebiete, wo die Daten, die man auswerten kann, aus den Beobachtungen viel, viel mehr hergeben als das, was wir im Moment sehen. Was natürlich eine entsprechende Finanzierung voraussetzt, wo jetzt öffentliche Institutionen gefragt sind, wo staatliche Institutionen gefragt sind. Sie haben eine Frage? Na klar.
Sehen müsste, wie sie auf den gesamten Organismus
Ja, das wird immer wieder gerne herangeführt. Also natürlich möchten wir das sehen. Wie sie natürlich dann auf den gesamten Organismus jetzt bei Humantherapeutika auf den Menschen wirken, sieht man halt blöderweise erst am Menschen, weil die Reaktion, die man im gesamten Tier hat, oftmals mit den Reaktionen, die man im gesamten Mensch hat, quantitativ und qualitativ oft nicht übereinstimmen. Deshalb wäre es wichtig, entsprechend Alternativsysteme zu entwickeln aus künstlichen Organen, die man im Sinne, sagen wir zum Beispiel eines Organbades oder eines künstlichen Kreislaufs zusammenschaltet. Weil damit hätte ich humanes Gewebe, aus dem ich viel eher Rückschlüsse ziehen kann auf das humane System. Dieses Argument, das Sie zitieren, das sehe ich zum Beispiel auch sehr oft in Xenograft-Modellen. Also das möchte ich an der Stelle gerade erklären. Das sind Modelle, wo ein menschlicher Tumor, sei es aus einer Zelllinie oder aus einem chirurgischen Explantat, in ein Tier gesetzt wird. So, jetzt ist es so, normalerweise, weil das ein Fremdgewebe ist, würde das Immunsystem des Tieres dieses Gewebe natürlich attackieren. Also kann man dafür noch nicht mal ein gesundes Tier nehmen, das diese Antwort zeigt, man muss ein Tier nehmen, das kein Immunsystem hat. Das heißt, ich habe eine Situation, die jetzt im Patienten, der ja noch ein Immunsystem hat, hoffentlich zumindest, also zumindest bei vielen Erkrankungen, Tumorerkrankungen, das auch da noch eine wichtige Rolle spielt bei der Bekämpfung, gar nicht abbilden kann, weil es vorher kaputt gemacht worden ist. Also an sich ist natürlich die Idee, wie auch die Idee, dass man vorher wissen möchte, ob ein Produkt giftig ist oder ob es nicht giftig ist oder ob es wirkt oder ob es nicht wirkt und natürlich auch, wie es im gesamten Organismus wirkt, natürlich durchaus berechtigt. Nur ist aufgrund der Verschiedenheit der Gesamtorganismen die Aussage sehr fragwürdig. Und es gibt, klar, man sieht manchmal hinterher, dass es eine gewisse Übereinstimmung gegeben hat. Das kann ich aber immer erst hinterher sehen. Oftmals ist so, dass es keine Übereinstimmung gibt oder sehr geringe Übereinstimmungen gibt. Und dann wird das Ganze, gerne auch unter den Tisch fallen gelassen. Oder es wird nach einem neuen Modell gesucht, das angeblich dann das Ganze besser macht oder besser abbildet. Also die Frage ist die Gesamtwirkung, die man beobachtet werden möchte, in den Modellen, wie sie im Moment eingesetzt werden, eher mau. An dieser Stelle noch was, hätte ich hier noch was aus einem Grenzbereich. Botox ist sicherlich ein Begriff, eigentlich ursprünglich als Medikament entwickelt für die Reduktion von Muskelspannungen, zum Beispiel bei bestimmten Erkrankungen, die auf unterschiedlichen Muskelspannungen auf verschiedenen Körperhälften zum Beispiel beruhen, wie beim Skifalls. Man kann es auch weiterhin einsetzen bei extremen übermäßigen Schwitzen. Also von daher ist natürlich schon ein Medikamentencharakter für die Substanz da mittlerweile. Ist es aber so, dass weil es auch natürlich die Gesichtsmuskulatur relaxiert und damit Falten glättet, ist die kosmetische Anwendung viel, viel größer als die medizinische Anwendung. Das Hauptproblem bei Botulinumtoxin ist aber die Giftigkeitsprüfung. LD50-Tests, sagt Ihnen möglicherweise was, das ist die Dosis, bei der 50% der damit behandelten Tiere sterben. Das heißt in dem Fall Tod durch Atemlähmung bei lebenden Mäusen für jede produzierte Charge. Es gibt eine konservative Schätzung eines Toxikologen von mindestens 100.000 pro Jahr, das sind möglicherweise auch durchaus mehr, je nachdem wie die Verkaufszahlen, die Produktionszahlen sich entwickeln. Es gibt Alternativverfahren, die nicht zugelassen sind, weil das Betreiben der Anerkennung der Verfahren zum Teil von Firmen abhängig ist, die kein Interesse zeigen und Behörden sich da zum Teil sehr, sehr langwierige Verfahrensvorgänge haben, die durchaus im Bereich von 10 Jahren liegen können. Von da ist das der Grund, warum bis heute diese Verfahren noch nicht als Alternative validiert sind. Obwohl, also das heißt, Atemlähmung kann man, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist eine sehr grausame, schmerzhafte und quälende Art des Ablebens, die also aus überwiegend kosmetischen Gründen und ohne dass es erforderlich wäre, den Mäusen, die ja durchaus, auch wenn sie jetzt kleine Mäuse sind, durchaus auch leidensfähig sind, zugemutet wird, obwohl es eigentlich nicht sein müsste, obwohl man bessere Sachen zur Verfügung hätte. Als Fazit möchte ich das so ausdrücken: zum Erkenntnisgewinn und vor allem als Sicherheitsmaßnahme sind sie ungeeignet, Tierversuche in entscheidenden Momenten, wie die fast tägliche, mindestens aber wöchentliche Liste von Medikamenten, Skandalen, was die Nebenwirkungen angeht, zeigt. Ungeeignet in entscheidenden Momenten bieten sie nicht die Sicherheit, die sie vorgeben, die sie versprechen. Die Alternativmethoden sind von der Technik, von der grundlegenden Technik im Prinzip fast eigentlich komplett möglich. Es fehlt aber an personellen, vor allem an finanziellen Ressourcen, um diese Sachen zur Marktreife oder zur Anwendungsreife, sagen wir mal, zu entwickeln, sodass man so einfach als Kit, wie heute ein Antikörper-Assay einfach kaufen kann oder kaufen und adaptieren kann, die fehlen. Das liegt daran, dass die Förderung unzureichend ist, sowohl was die Entwicklung angeht, was die Zulassung angeht, die zum Teil sehr, sehr lange dauert, und was die rechtliche Sicherung angeht, ein solches Verfahren dann hinterher auch vermarkten zu können. Da ist sicherlich noch starkes Verbesserungspotenzial. Es ist irgendwo natürlich auch nachvollziehbar, dass diejenigen, die an den bisherigen Methoden gut verdienen, dann natürlich nicht so das Interesse zeigen, in sich selbst Konkurrenz zu machen. Aber für die Tiere und letztlich auch für die Menschen und die Tiere, denen es als Medikament zugutekommt, wäre das eigentlich was dringend ratsam oder vorteilhaft mindestens wäre. Ja, dann damit wäre ich soweit am Ende. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken, dem antirassistischen Referat der Universität für die Einladung, und stehen natürlich jetzt für Fragen zur Verfügung, also ohne irgendwelche Beschränkungen, also tun sich keinen Zwang an, wenn Sie Fragen dazu haben.